Hallo und schön, dass du da bist beim Equality 365 Podcast, dem Ort, an dem Gerechtigkeit keine Grenzen kennt. Heute zu Gast Miriam Stenitzki, CPO bei Westwing. Mit 29 Personalleiterin und als einzige Frau im Board. Geprägt von dem Satz, hinter jedem Verhalten steckt etwas. Und von einem klaren Prinzip, assuming good intention. Wir sprechen über Macht und Menschlichkeit, über harte Entscheidungen, große Layoffs und warum Verantwortung mit einem wächst. Eine Folge über Führung in Krisen, Würde in der Wirtschaft und die Frage, wie menschlich darf Business sein? Ich freue mich sehr doll. Heute habe ich wieder eine ganz wundervolle Gästin am Start. Miriam ist da und Miriam wird mit mir über ihre Arbeit sprechen, über ihre Gedanken zur aktuellen Situation sprechen, aber auch eben über ganz viele unterschiedliche Themen, die wir gleich näher einsteigen werden. Miriam, bevor es losgeht, magst du dich einmal vorstellen, wie gehabt? Ich kündige das immer noch mal ganz kurz an. Du kannst dich vorstellen, wie du magst. Das muss nicht klassisch sein, ich bin und arbeite bei, sondern auch vielmehr so, wer bist du, was möchtest du von dir vorstellen? Genau, und deswegen viel Spaß, die Bühne hier frei für dich.
Also vielen Dank, Isabel. Ich freue mich riesig, heute hier zu sein. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Jetzt, Miriam, wer bin ich? Ich bin Miriam, ich bin ein Münchner Kindel und ich finde es immer ganz spannend, auch so ein bisschen auf den Background einzugehen. Ich bin nämlich tatsächlich Psychologin, das wissen ganz viele gar nicht über mich, und habe aber relativ schnell gemerkt, dass die Therapeutenlaufbahn einfach doch nicht so das Richtige für mich ist. Habe dann meine Leidenschaft für HR entdeckt und habe eine Weile gebraucht, muss ich sagen, das richtige Umfeld zu finden. Also ich war mal ganz klassisch im Konzern, habe gemerkt, nee, also diese starren, langsamen Konzernstrukturen, das ist nicht das Richtige für mich. Ich war im Startup, habe gemerkt, okay, das ist irgendwie dann doch zu chaotisch. Ja. Und habe einfach gemerkt, ich möchte was bewirken, ich möchte wirklich HRler intern sein und das aber in einem Unternehmen, was auf der einen Seite dynamisch ist, aber schon auch irgendwie gewisse Strukturen mitbringt. Und ja, so bin ich 2016 zu Westwing gekommen, jetzt fast 10 Jahre später immer noch mit dabei. Für die, die Westwing nicht kennen, Westwing ist Europas führender Anbieter für Home und Living. Das heißt, wir sind so die Premium-Anlaufstelle für alle Design-LiebhaberInnen. Bei uns findet ihr einfach alles für ein schönes Zuhause. Und da bin ich gestartet als HR-Generalist 2016, noch relativ grün hinter den Ohren und bin quasi bei Westwing, würde ich jetzt mal sagen, erwachsen geworden. Habe dann im März 2020, gerade so zu Beginn der Corona-Pandemie, die Rolle als Personalleitung übernommen. Und die letzten knapp 6 Jahre waren wirklich ein Rollercoaster und haben mich auch sehr stark geprägt. Inzwischen bin ich auch sehr aktiv tatsächlich als HRlerin, nicht nur intern bei Westwing, sondern finde es auch ganz wichtig, draußen mehr über Themen wie HR, Leadership, auch Female Empowerment zu sprechen. Und deswegen bin ich sehr, sehr happy, heute hier zu sein, bei dir auch im Podcast, liebe Isabel. Und vielleicht noch ein Fun Fact zum Schluss. Ich bin ein kleiner Adrenalin-Junkie. Ich liebe irgendwie total, mich in Situationen zu bringen, wo ich mich irgendwie, ja, über mich selbst hinwegsetzen muss. Beispielsweise jetzt irgendwie Fallschirmspringen, wo man sich überwinden muss, sich der eigenen Angst stellen muss und danach aber umso mehr froh ist, wenn man das getan hat.
Wahnsinn. Respekt an dich. Und sowieso, ich finde das so toll, du hast dich so toll vorgestellt, weil das eigentlich wirklich im Kern das auch den Grund zusammenfasst, wieso ich dich unbedingt in meinen Podcast einladen wollte. Wir haben ja schon einige Male unabhängig jetzt von dem Podcast auch sprechen können und ich weiß, was du alles geleistet hast und auch leistest. Und vor allem auch, du hast gerade gesagt, du bist bei Westwing erwachsen geworden und man muss ja dazu sagen, ich weiß, wir reden da immer nicht gerne drüber, aber du bist ja ein sehr junger Erwachsener und ich finde gerade auch, betrachtet, dass du noch sehr jung bist, hast du extrem viel gerissen und du nimmst extrem viel Verantwortung, du übernimmst extrem viel Haltung auch sichtbar nach außen. Und das ist etwas, was ich sehr, sehr schätze. Jetzt bist du, Miriam, weiß ich, dass du aus einem sehr menschlichen Elternhaus kommst. Ich betitel das immer so. Ich glaube, deine Mama ist Lehrerin, dein Papa ist Logopäde. Bedeutet, man kann die beiden irgendwie so in das soziale Berufsspektrum verorten. Was würdest du denn sagen, auch mit Blick auf das, was du gerade schon gesagt hast, ne, dass du eigentlich Psychologin bist, dann aber irgendwie Konzern geschnuppert hast, du warst im Startup, du, ne, man hat so ein bisschen ausprobiert. Welche Prägung aus deinem Großwerden, aus deinem Elternhaus hilft dir heute im Boardroom bei Westwing als Beispiel? Und welche steht dir vielleicht auch im Weg?
Kannst du da was festmachen?
Oh Gott, ja, also sehr menschliches Elternhaus trifft es ziemlich gut und es geht sogar noch weiter. Also du hast völlig recht, meine Mama ist Lehrerin oder war Lehrerin, mein Vater Logopäde, aber auch meine Brüder. Also mein einer Bruder ist Pädagoge, der andere war Psychologe. Also wirklich gar niemand, der so irgendwie in der Wirtschaft gearbeitet hat. Und ja, deswegen wurde bei uns am Esstisch dann auch nicht irgendwie über Karriere oder Office gesprochen, sondern es ging irgendwo immer über menschliche Themen, sei es jetzt irgendwie über Kinder, die sich schwer tun, über Menschen, die irgendwie ihren Platz suchen, ganz viel über Sprache, über Entwicklung. Und ich glaube, das hat mich auch total geprägt. Hat dann auch dazu geführt, dass ich eben gesagt habe, ich will Psychologie studieren. Und es gibt ganz, ganz viel, was mir da heute hilft. Also ich habe früh auch von meinen Eltern gelernt, dass einfach hinter jedem Verhalten etwas steckt. Also dass niemand morgens einfach aufsteht mit dem Plan, heute schwierig zu sein, heute anzuecken. Und das hilft extrem. Also auch jetzt im Job, wenn ich irgendwie merke, jemand argumentiert super hart oder tritt irgendwie total dominant auf, dann stecke ich den nicht einfach in eine Schublade und sage mir, okay, der hat halt irgendwie ein großes Ego, sondern dann frage ich mich halt, was steckt dahinter? Was treibt diese Person gerade an? Ist es irgendwie Druck? Ist es Unsicherheit? Ist es zu viel Verantwortung? Und ich würde jetzt mal behaupten, dass ich da ganz gut zwischen den Zeilen lesen kann, also einfach auch Verhalten einordnen kann. Das ist so eine Sache. Und dann würde ich sagen, was mir auch hilft, ist, dass ich nicht unterschätze, wie wichtig Sprache ist. Also ja, habe da ganz, ganz viel auch früh als Kind mit meinem Papa schon daran gearbeitet, der da wirklich auch penibel ist. Aber es ist so wichtig, klar und deutlich und on point zu kommunizieren und eben auch zu überlegen, wie kommt es beim Gegenüber an. Genau, also das habe ich definitiv von meinem Papa und von meiner Mama vielleicht auch noch so dieses Grundvertrauen von ihr als Lehrerin, dass Menschen wachsen wollen. Da bin ich auch jemand, ich glaube einfach wirklich an das Potenzial. Ich glaube daran, dass Menschen dazulernen möchten, wachsen wollen. Das ist jetzt so auf der, ich sage jetzt mal, positiven Seite. Du hast auch gefragt, was mir manchmal im Weg steht. jetzt kommt der ehrliche Teil. Ich würde sagen, da auch zwei Sachen. Also ich bin schon sehr harmonieorientiert sozialisiert worden. Wenn man in so einem Umfeld aufwächst, dann ist der Impuls extrem stark, es allen recht machen zu wollen und auch irgendwo jedes Problem möglichst sofort, möglichst harmonisch lösen zu wollen. Und da muss ich bei mir echt aufpassen, dass ich da nicht so sehr in dieses People-Pleasing verfalle. Also gerade als ich mit 29 damals in die Personalleitung gekommen bin, wollte ich wirklich erstmals allen recht machen und das funktioniert halt einfach nicht. Also das ist so ein Punkt, wo ich wirklich meine Lektionen lernen musste, um da rauszukommen. Und der zweite Punkt, was mir manchmal im Weg steht, ich merke schon noch bis heute, dass ich innerlich manchmal noch diese Lehrerstochter bin, die versucht, alles perfekt zu machen. Also ich habe da wirklich extrem hohe Ansprüche an mich selbst, auch so aus dem Elternhaus mitbekommen. Und das führt dazu, dass ich oft aber auch sehr unsicher bin. Also ich weiß nicht, du kennst bestimmt diesen Ausdruck Insecure Overachiever. Da trifft, glaube ich, sehr viel auf mich auch zu. Also ich neige auch wirklich dazu, extrem selbstkritisch zu sein.
Voll spannend. Ich finde, du bist aber vor allem auch extrem ehrlich und authentisch mit dir, ne? Und ich finde so diese Ehrlichkeit sich selbst gegenüber, mit allem Positiven und Negativen, was man an Charaktereigenschaften oder auch eben Prägungen mitbringt, bedingt ja auch, dass man total stark in die Reflexion gehen kann. Und das ist eigentlich, finde ich, so dieser Hebel, der ganz viel ja auch im Zusammenspiel auch in der Verbindung mit Menschen, egal jetzt beruflich oder auch privat, verändern kann. Ne? Du hast auch gerade gesagt, dass du selber sagen würdest, dass du gut darin bist, eben auch so Verhalten oder so zwischen den Zeilen zu lesen, Verhalten einzuordnen. Auch da wieder, das ist ja das eine, finde ich, so ein Verhalten von jemandem einzuordnen und zu sagen, ja, irgendwie die Person tritt gerade total dominant auf, weil sie eigentlich ängstlich ist. Und das andere, das aber auch so zu reflektieren und eben nicht der Person böse auszulegen. Was glaubst du, hilft dir dabei, wirklich immer wieder in der eigenen Reflexion zu sein und eben solche Momente wirklich nie geben? gegen Menschen zu verwenden, sondern für dich und eben vielleicht auch im Kontext eines gesunden Arbeitsfeldes zu nutzen.
Finde ich eine ganz, ganz wichtige Beobachtung und eine unglaublich gute Frage. Ich glaube tatsächlich, immer wieder bewusst innezuhalten, also auch diesen Schritt zurück zu machen. Und ich fühle mich auch deshalb bei Westwing so wohl, weil genau das auch tatsächlich Teil unserer Kultur ist. Also wir nennen das Assuming Good Intent, dass wir von vornherein davon ausgehen, das Gegenüber, das hat keine bösen Absichten, sondern es steht irgendwie eine gute Intention hinter dem Verhalten. Und so bin ich geprägt, so bin ich persönlich auch. Und deswegen finde ich das so schön, dass es bei Westwing eben aber auch wirklich so ein Leitbild ist, auch für unsere Art und Weise zu führen. Dass man eben sagt, man geht nicht davon aus, dass der Gegenüber irgendwas aus Böswilligkeit tut. Und dieser Anspruch auch immer wieder einfach verstehen zu wollen, was steckt dahinter, finde ich ganz, ganz wichtig. Aber gerade, wenn man in so einem Umfeld ist, wo es so schnell geht, ist es so wichtig, da einfach mal wieder den Pause-Button zu drücken, ganz bewusst, vielleicht auch mal zu deeskalieren und zu sagen, hey, gerade irgendwie, ich merke, es wird richtig hitzig, lass uns bitte nochmal morgen drüber sprechen, lass uns mal eine Nacht drüber schlafen, bisschen die Emotionen abkühlen lassen und dann nochmal ganz objektiv drauf schauen.
Ja, ist ein super Impuls. Ich muss ehrlich gestehen, dass ich so eher vom Typ her der Mensch bin, der dann schnell explodiert, also eher impulsiv ist, ne? Jetzt nicht im Sinne von dann irgendwie laut wird und rumschreit, aber schon eher, ne, impulsiv handelt. Und das etwas ist, was ein krasses Learning für mich war, als ich jung war, tatsächlich dreimal tief durchatmen oder einmal aus dem Raum rausgehen, kurz frische Luft schnappen und dann nochmal die Situation von neu irgendwie angehen. Das ist wirklich etwas, was finde ich, also ein Verhalten ist, was jeder Mensch, der im Leadership arbeitet, also der eine gewisse Führungsspanne hat und mit Menschen zusammenarbeitet, wirklich sich vor Augen führen darf und lernen darf, ne? Weil, wie du halt sagst, am Ende des Tages sind wir Menschen und menschlich bedeutet auch, dass wir eben unseren Emotionen entsprechend manchmal handeln und manchmal vielleicht auch nicht durchdacht handeln. Aber wenn du halt eine Führungsverantwortung hast, ist es halt unumgänglich, dass du eben auch mal tief durchatmen musst und dir das Ganze nochmal am nächsten Tag anschaust und nicht immer direkt irgendwie deine Emotionen freien Lauf lässt, ne? Ja. Also finde ich einen super Impuls.
Ja. Das war für mich aber auch ein Lernen. Also ich finde den Punkt so wichtig, was du sagst, in diesem dreimal tief durchatmen. Ich bin jemand, ich bin grundsätzlich sehr schnell auch in meiner Kommunikation. Also ich neige auch dazu, sehr schnell zu antworten. Und dieses bewusst durchzuatmen, auch mal diese Pause, diese Stille auszuhalten, ist so wichtig. Ich finde, das kommt einem am Anfang immer so unnatürlich vor, aber das macht ja was mit einem. Also wenn man wirklich sich die Zeit nimmt, kurz zu denken, bevor man handelt, ganz wichtig. Und trotzdem wird es passieren. Also weil du gerade meintest, du bist dann manchmal so impulsiv, ich auch. Also ganz ehrlich, wir sind alles nur Menschen. Aber ich finde es so wichtig, dann auch danach zu reflektieren und auch offen zuzugeben, wenn man dann einen Fehler gemacht hat. Also es war bei mir auch schon so, dass ich dann vielleicht zu hartes Feedback direkt gegeben habe, aus dem Impuls heraus, aus der Emotion heraus. Dann aber umso wichtiger, danach auch wieder dazu zu stehen, wenn man merkt, mit etwas Abstand, okay, das war vielleicht übertrieben und jetzt einfach auch dem Affekt geschuldet.
Ja, total richtig. Jetzt hast du ja in deiner Position oder ne, kann man unterstellen, du hast extrem viel Verantwortung, du musst irgendwie immer Haltung zeigen. Du bist auch irgendwie ein Role Model für viele, nicht nur für viele in deinem Unternehmen, sondern ja auch mittlerweile für viele sichtbar außerhalb deines Unternehmens. Wann gab es denn in der letzten Zeit mal einen Moment für dich, wo du eine wirkliche Unsicherheit gespürt hast? Und was hat dir dabei geholfen, trotzdem klar zu handeln? Weil genau das stelle ich mir so schwer vor, ne? Dass man irgendwie ja trotzdem immer versuchen muss, da in der Balance zu bleiben, so ein Stück weit. Aber man ja trotzdem eben auch, weil man Mensch ist, Unsicherheiten hat.
Boah, ehrlich, also ich bin öfter unsicher, als man von außen wahrscheinlich denkt. Das passiert ganz, ganz häufig, aber gerade dann ist es eben so wichtig, trotzdem zu handeln. Mir fällt jetzt gerade ein Beispiel ein, spontan. Das hat jetzt gar nichts mit Westwing an sich zu tun. Ich habe vor ein paar Wochen die Nachricht bekommen, dass ich für einen Award nominiert bin. Das war der Fünf-Köpfe-Award von der K5 und ich war nominiert in der Kategorie People and Culture. Also eine Auszeichnung für Personalleiter, für ihre Wirksamkeit. Und mein allererster Impuls war nicht Freude. Sondern ich hatte sofort diese Gedanken im Kopf, oh Gott, das ist doch ein Fehler. Es gibt so viele HR-Persönlichkeiten da draußen, die viel erfahrener sind, die schon viel mehr irgendwie bewirkt haben. Warum ich? Also da war sofort diese Unsicherheit, mein Imposter-Syndrom hat so richtig reingekickt. Und ich war echt kurz davor abzusagen, weil ich mich einfach wirklich unwohl gefühlt habe mit dieser Sichtbarkeit. Also auch so ein bisschen diese Angst, was, wenn alle sich denken, warum ist die überhaupt nominiert? Warum sollten wir die wählen? Und dann habe ich gemerkt, also auf der einen Seite, wie bescheuert es ist, auf der anderen Seite aber auch, wie egozentrisch dieser Gedanke eigentlich ist. Weil es geht ja nicht nur um mich. Das war klar, also ich war nominiert, aber ja für People and Culture, also für die Arbeit, die wir als Team machen. Und mein Team hat in den letzten Jahren wahnsinnig viel geleistet. Also wirklich auch harte Zeiten, die wir durchgemacht haben. Ja. Die haben das verdammt nochmal verdient. Und da habe ich halt gecheckt, wenn ich jetzt aus Unsicherheit ablehne, dann nehme ich meinem Team die Bühne. Und das war so für mich der Shift. Also habe ich zugesagt, habe mich wirklich unwohl dabei gefühlt. Also auch, das war dann auch verbunden damit, ich habe dann auch auf LinkedIn einen Post gemacht und eben auch gesagt, warum hat mein Team das verdient? Und auch da, ich habe mich echt unsicher gefühlt. Und das Interessante war, ich habe am Ende nicht gewonnen. Gewonnen hat die Alexandra, die wunderbare CHRO von Flaconi. Und weißt du was? Das war richtig gut mal für mich. Weil ich gemerkt habe, das ist voll okay. Ich habe nicht gewonnen und es ist voll okay. Nichts bricht zusammen. Niemand schaut anders auf mich. Ich werde jetzt nicht für irgendwelche Speakings gecancelt. Mein Wert hängt nicht an so einer Trophäe. Also das fand ich total spannend auch für mich zu merken. Und dieses Handeln trotz Unsicherheit, das ist bei mir ganz, ganz oft so. Also da spreche ich auch sehr offen drüber in meinem Team. Ich bin nicht die immer genau weiß, was richtig ist. Man darf unsicher sein, aber man darf diese Unsicherheit eben nicht über sich und sein Handeln bestimmen lassen.
Ja, sehr, sehr spannend. Sehr, sehr spannend. Und ich glaube, das ist die größte Herausforderung wahrscheinlich auch, ne? Aber würdest du sagen, dass du daran wächst? Also quasi, dass du mit jedem Event als ein Beispiel, was du dann zusagst, obwohl du unsicher bist, daran wächst und das so ein bisschen abnimmt? Also dass quasi so ein Learning sich in deinem Denkprozess einstellt?
Total. Also deswegen, ich kann jedem nur raten, sich solchen Herausforderungen zu stellen, weil von Mal zu Mal wird es einfacher. Das merke ich im Job genauso, also auch bei Westwing. Ich muss ja ständig Entscheidungen treffen und oft sind die ambivalent. Oft gibt es kein richtig oder falsch und ich muss trotzdem eine Entscheidung treffen. Und von Mal zu Mal wird es einfacher, weil ich einfach auch aus der Erfahrung lerne, dass wir auch als Team das tragen und stemmen können. Und genauso jetzt auch bei irgendwelchen Speakings. Die Bühnen werden immer größer und es ist immer wieder eine Überwindung. Aber wenn man es dann schafft, dieses Gefühl, wie stolz man auf sich ist, das zeigt einem ja auch, ich kann über mich hinauswachsen. Und mal klappt es super, mal nicht so gut. Das ist auch okay, aber ich werde immer weiter dazulernen. Und bei mir ist es schon auch ein bisschen schizophren. Also wie gesagt, ich bin ein Adrenalin-Junkie. Ich brauche das auch weiterhin. Also deswegen, ich suche immer wieder die nächste Herausforderung und dann bin ich wieder unsicher und dann stelle ich mich dem. Und dadurch wachse ich aber auch. Und ich meine, du hast es anfangs gesagt, klar, ich bin sehr jung auch in diese Rolle gekommen und bin extrem dankbar für all die Herausforderungen, die ich so früh im Leben jetzt auch schon hatte, weil ich immer wieder irgendwie auch daran wachsen konnte.
Total. Ich muss mal eben so eine kleine Randnotiz auch dazu nochmal geben und dann können wir gerne auch gleich im Verlauf des Gesprächs nochmal auf die harten Zeiten eingehen, die du gerade schon angesprochen hast. Das werden wir natürlich, weil ich weiß ja vieles über dich schon, auch über das, was wir gleich sprechen werden. Und du hast auch solche Awards voll und ganz verdient, weil was ich mal einwerfen möchte, weil ich mich ja sehr viel mit so Themen auch Diversity, unterschiedlichen Diversitätsdimensionen, Chancengleichheit und auch Ungleichheit etc. befasse, finde ich oder glaube ich, dass bei dir auch schnell so ein unbewusstes Vorteil greifen kann, ne, was immer so unter dem Hashtag Pretty Privileged benutzt wird. Also man guckt dich an, denkt so, du bist ja eine attraktive blonde Frau, du bist ja auch total klug, hast eine tolle Position. Ach, das kannst du dir ja alles gar nicht selbst erarbeitet haben. Dann ist sie noch Psychologin und auch sonst ist alles toll. Was aber unter der Oberfläche auch alles passiert, ne, was du vielleicht für Krisen durchlebt hast, was du dir tatsächlich arbeiten musstest, was du für Gegenwind hattest etc. pp. Das sind alles Punkte, die Menschen eben ganz oft nicht sehen. Und dafür möchte ich nur sensibilisieren. Also, ne, ich weiß schon vieles über dich und ich weiß, dass du das mehr als verdient hast. Was ich aber spannend finde, ist, dass gerade bei Frauen dann doch immer wieder so diese Unsicherheit, dieser Imposter auftritt und wir das Gefühl haben, wir haben es nicht verdient, da zu sein. Ne? Dabei alle Zeichen stehen dafür, dass du es verdient hast und trotzdem spürst du das nicht. Was ja auch ein Riesen, ne, also ich finde, darüber dürfen wir mal nachdenken. Was läuft in unserer Struktur der Gesellschaft falsch, dass eben Frauen wie du der Meinung sind, sie haben es nicht verdient oder sie dürfen sich hier nicht rechtmäßig willkommen fühlen?
Das stimmt. Das ist so ein wichtiger Punkt und deswegen ist es mir auch so wichtig, über dieses Imposter-Syndrom so offen zu sprechen. Ich stehe da ja auch immer mal wieder auf Bühnen dazu sogar. Weil ich glaube, es hilft schon ganz viel, auch als Frau zu verstehen, ich bin damit nicht alleine. Es geht anderen, gerade eben auch erfolgreichen, smarten Frauen genauso. Also Erfolg schützt ja nicht vor dem Imposter-Syndrom. Oft im Gegenteil, gerade diese leistungsstarken, superintelligenten Frauen neigen dann dazu, ihr eigenes Licht unter den Scheffel zu stellen. Deswegen, ja, es ist manchmal absurd, da bin ich auch bei dir. Und es ist immer schwierig, sich das dann auch selbst zu erklären. Aber umso wichtiger, so offen drüber zu sprechen und eben auch mehr Frauen dazu zu bringen, sich nicht dadurch bremsen zu lassen. Denn oft sind wir unser härtester Kritiker. Oft sind wir es ja wirklich auch, die uns dann nochmal klein machen. Und gerade wenn wir es dann schon schwer haben, also bei mir war es so, als ich mit 29 zur Personalleitung wurde, war ich in dem Moment die einzige Frau bei uns im Boardroom, weil unsere Gründerin Delia damals in Elternzeit war und wir sonst noch keine Frauen im C-Level hatten. Und das war natürlich hart, da als Frau mit irgendwie Männern in einem Raum zu sitzen, die irgendwie alle deutlich älter und deutlich erfahrener waren und sich dann irgendwo den eigenen Unsicherheiten stellen zu müssen.
Ja, das glaube ich ohne Zweifel. Gab es denn in deiner Zeit, also quasi in dem, oder anders, gab es einen Moment, in dem du dachtest, dass du dich gegen den eigentlichen Kern der Psychologie entschieden hast? Also, ne, hast du jemals irgendwie gezweifelt, dass das, was du heute in der Wirtschaft machst, vielleicht nicht dem eigentlichen Kern der Psychologie oder weshalb du Psychologie studiert, das entspricht?
Ja, total. Also, ich meine, ich glaube, wir haben schon mal darüber gesprochen, aber um auch unsere Zuhörer abzuholen. Für mich war das wirklich so ein Gefühl von Scheitern erstmal, als ich realisiert habe, dieser Traum, Therapeutin zu werden, der wird nicht in Erfüllung gehen. Ich habe nämlich wirklich schon früh auch in der Schule gewusst, ich will Therapeutin werden, habe darauf hingeackert, also auch im Abi, mich so ins Zeug gelegt, diesen Numerus Clausus zu schaffen, um dann an der LMU Psychologie studieren zu können. Und 3 Jahre lang habe ich das durchgezogen im Bachelor und in der Theorie war alles mega. Ich hatte Bestnoten und war voll bereit, diesen Weg einzuschlagen. Und dann habe ich das erste Praktikum gemacht und einfach gemerkt, ich kann es nicht. In der Theorie super, in der Praxis ist es einfach nicht das Richtige für mich. Also ich bin echt jeden Abend nach Hause gekommen, war total erschöpft, aber auch wirklich so am Limit mit meinen Emotionen. Ich habe jeden Abend irgendwie geheult und einfach gemerkt, ich kann das nicht. Ich kann das nicht differenzieren. Und deswegen, ich habe den größten Respekt vor allen Therapeuten und Therapeutinnen, die das schaffen. Aber ich habe gemerkt, ich nehme das mit nach Hause und es belastet mich zu sehr. Und das war für mich ultra hart. Und ich meine, zum Glück habe ich dann relativ schnell auch gesehen, was ist denn noch möglich mit diesem Studium. Ich habe jetzt nicht 3 Jahre weggeworfen, ich kann was anderes machen. Es gibt die Möglichkeit, in die Wirtschaft zu gehen, auch mit Psychologie. Aber es hat sich schon, also es hat sich A angefühlt wie Scheitern und B auch so ein bisschen wie so ein Verrat an meinen Idealen. Und gerade, ich meine, wir haben ja jetzt über meine Prägung aus meinem Elternhaus gesprochen, wenn irgendwie deine ganze Familie im Sozialen tätig ist und du sagst dann, du gehst in die Wirtschaft. Das hat sich schon ein bisschen angefühlt, so als würde ich meine Seele dem Teufel verkaufen, so ungefähr.
Ja, glaube ich.
Also da hatte ich schon das Gefühl, das geht in eine ganz falsche Richtung und irgendwie verrate ich so meinen Kern. Aber dann habe ich eben zum Glück gemerkt, nee, überhaupt nicht, ich kann so viel bewirken, eben gerade in der Wirtschaft, indem ich genau mit meinem Background da reingehe und natürlich auf der einen Seite dieses Business Acumen habe, aber eben auch dafür sorge, dass wir menschlich bleiben. Und jetzt rückblickend kann ich wirklich sagen, das macht eigentlich alles total Sinn. Und ich profitiere eben enorm von dem Background als Psychologin. Und es ist ganz anders, als ich es mir vorgestellt habe, ganz anders als geplant. Aber ich habe eine extreme Wirksamkeit. Und deswegen auch eine ganz große Lektion für mich. Nur weil irgendwie etwas mal dein Plan war, dann heißt es nicht, dass es dein Weg bleiben muss. Und dann den Kurs zu korrigieren, das ist kein Scheitern. Im Gegenteil, das ist ja irgendwie Verantwortung übernehmen für das eigene Leben. Und eben nicht einfach, genau, nicht einfach was weitermachen, nur weil man einmal sich das als Ziel gesetzt hat, auf Teufel komm raus, sondern eben wirklich auch bereit sein zu reflektieren und zu hinterfragen, ist es denn wirklich das Richtige für mich? Ist es was, was mich erfüllt oder nicht? Und jetzt heute kann ich sagen, ich liebe meinen Beruf, ich bin wahnsinnig erfüllt. Wie gesagt, es gibt auch echt harte Zeiten, aber auch in diesen harten Zeiten kann ich einen großen Unterschied machen. Und das ist das, was am Ende für mich wirklich zählt.
Ja, voll. Und erfüllt sein zeichnet sich ja auch nicht dadurch aus, dass etwas nicht hart ist, ne? Also die Abwesenheit von irgendwie Schmerz oder Trauer oder harten Zeiten bedeutet ja nicht Glück per se. Also das ist ja, das geht ja irgendwie, das ist ja Ambiguität. Es muss irgendwie zusammengehen, ne? Lass uns mal bei den harten Zeiten bleiben und bei dem Thema Menschlichkeit, weil ich finde dieses, auch da wieder so diese Ambiguität, ne? Man denkt irgendwie immer, wie du es gerade sagst, so, ja, harte Zeiten bedeuten eventuell auch harte Entscheidungen. Geht das überhaupt zusammen? Wie kann man überhaupt, wenn man harte Entscheidungen treffen muss, auch menschlich bleiben? Wir hatten Covid vor nicht allzu langer Zeit. Das hat alle Menschen hier in Deutschland oder weltweit in eine Ausnahmesituation versetzt. Das hat viel mit uns auch menschlich und psychisch gemacht. Gab es in der Zeit bei euch, bei Westwing, in deiner Arbeit Entscheidungen, die du wirtschaftlich mittragen musstest, die sich für dich menschlich aber falsch angefühlt haben?
Tatsächlich während der Corona-Zeit, das ist so ein bisschen grotesk, gar nicht. Also in der Corona-Zeit selbst konnte mein Team und konnte ich wirklich unter Beweis stellen, wie sehr wir uns auch eben ganz menschlich für das Team einsetzen. Also ich war da ja ganz neu in der Rolle, für mich natürlich total überfordernd. Aber da ging es ja wirklich darum, dem Team Sicherheit zu geben, alle im Homeoffice irgendwie zusammenzuhalten. Wir haben irgendwie Care-Pakete rausgeschickt. Wir haben Remote-Team-Events organisiert. Wir haben mit als erstes Unternehmen Impfungen für alle irgendwie aufgetrieben. Also das war eine Phase, wo wir wirklich unseren Impact zeigen konnten, aber auf eine sehr, sehr menschliche Weise. Und wir hatten eben das Glück, anders als andere Unternehmen während Covid, dass wir extrem eigentlich von der Pandemie profitiert haben. Also du kannst dir das vorstellen, E-Commerce natürlich an sich ein großer Boom und dann auch Home and Living. Also die Leute sitzen zu Hause, die haben natürlich ganz viel online bestellt, um sich ihr Zuhause noch schöner zu machen. Deswegen war das eigentlich so eine Phase, wo ich auch sagen muss, es war extrem angenehm als Personalleitung. Irgendwie das Unternehmen war erfolgreich, wir konnten mit unseren Initiativen die Leute irgendwie zufriedenstellen und ja, wurden fast schon gefeiert als Helden. Das war total schön. Also deswegen würde ich sagen, während Corona gab es diese Phase nicht, aber danach. Also du hast ja gefragt, gab es Entscheidungen, die ich irgendwie wirtschaftlich mittragen musste, die sich für mich menschlich falsch angefühlt haben. Als die Lockdowns dann vorbei waren, ist unsere Topline massiv eingebrochen. Also klar, die Leute wollten reisen, die wollten in Restaurants gehen, die hatten sich gerade das Zuhause eingerichtet, die haben wenig Geld für Möbel ausgegeben und für Dekosachen. Und damals war dann einfach die harte Wahrheit, dass wir als Unternehmen Stellen abbauen müssen, dass die Personalkosten einfach deutlich zu hoch waren. Und so haben wir wirklich seit September 2022 in den letzten Jahren unser Team fast halbiert. Also wir haben wirklich harte Entscheidungen getroffen, teilweise Standorte geschlossen, Lager konsolidiert. Wir haben Tooling eingeführt, was dann auch nochmal zu Personalabbau geführt hat. Alles natürlich, um langfristig erfolgreich zu sein. Aber ich glaube, jeder, der im Board sitzt und behaupten würde, das berührt ihn nicht, der lügt oder der sollte vielleicht nicht im Board sitzen. Also ich kann nur für mich sprechen. das war menschlich unfassbar hart. Und das heißt, ich habe Entscheidungen mitgetragen, bei denen ich wirtschaftlich wirklich komplett überzeugt war. Ich wusste, dass das ist richtig. Die Zahlen waren eindeutig, die Prognosen auch. Und es wäre einfach fahrlässig gewesen, nicht zu handeln. Und trotzdem fühlte es sich in dem Moment menschlich einfach überhaupt nicht gut an. Weil du weißt ja, dass hinter jeder Rolle einfach ein Mensch steht. Eine Miete, vielleicht eine Familie, vielleicht jemand, der gerade erst umgezogen ist nach München, um bei Westwing zu arbeiten. Aber es geht nicht anders. Weil wir halt genau wussten, wenn wir jetzt nicht sauber restrukturieren, dann gefährden wir mehr als nur einzelne Stellen. Dann gefährden wir einfach die Zukunft des ganzen Teams. Und das war wirklich, wirklich hart.
Wie gehst du mit solchen Momenten um? Also, weil, und das ist eben das Interessante, ne? Also, ich wünschte, wir müssten solche Momente nicht durchleben, aber wenn du eben Verantwortung übernimmst, bedeutet das auch immer, dass du irgendwelchen Leuten damit, ja, ganz hart gesagt, nicht gut tun wirst. Das gehört einfach dazu. Mhm. Das ist eben genau das Leben, ne? Also diese Ambiguitäten auszuhalten. Aber wie gehst du konkret mit solchen Situationen um? Hilft es dir, dich einfach mal irgendwie für einen Abend zurückzuziehen, dich nochmal irgendwie ein paar Wochen später dann beispielsweise mit den Menschen, die man leider gehen lassen musste, irgendwie austauscht? Also was ist so der Umgang für dich, der dir hilft, ne, mit solchen Entscheidungen umzugehen?
Also erstmal, ich habe da wirklich für mich gelernt, es darf sich falsch anfühlen. Und ich habe für mich wirklich so einen inneren Maßstab entwickelt. Also wirklich mich zu fragen, haben wir wirklich alles geprüft? Haben wir wirklich die Entscheidung sauber hergeleitet? Gibt es wirklich keine Alternative? Und dann eben auch im Doing, sind wir fair, sind wir transparent, sind wir respektvoll? Denn es ist ja nicht das Was. Diese Entscheidung, die mussten wir treffen. Es geht dann wirklich um das Wie. Wir können entscheiden, ob wir solche Layoffs irgendwie technokratisch durchziehen oder eben wirklich die Würde des Menschen über alles stellen. Und ich habe da gemerkt, eben HR an Bord, das heißt nicht, alle harten Entscheidungen zu verhindern. Das geht nicht. Im Gegenteil, es heißt sicherzustellen, dass sie verantwortungsvoll getroffen werden. Und trotzdem, also natürlich, es war super hart. Ich hatte ganz viele schlaflose Nächte. Aber ich wusste eben zu jedem Zeitpunkt, ich kann in den Spiegel schauen, weil ich weiß, dass wir das sowohl wirtschaftlich, aber vor allem auch menschlich sauber abwickeln. Und dann, glaube ich, eben ganz wichtig, für sich selbst rauszufinden, was braucht man in so einer Phase. Für mich ist es dann viel auch Zeit verbringen mit Familien, Freunden, so ein bisschen da auf andere Gedanken zu kommen, Sport. Als wir die Layoffs kommuniziert haben im September 2022, habe ich zum Beispiel 2 Tage später auch einen Fallschirmsprung gebucht. Das ist ein bisschen außergewöhnlicher Coping-Mechanismus, aber ich habe einfach so gemerkt, so, also meine alltäglichen Mechanismen, die funktionieren nicht mehr. Das ist gerade zu krass. Das nimmt mich zu sehr mit. Und dann, wenn du irgendwie aus 4000 Meter Höhe aus dem Flugzeug schaust und da rausspringst, dann erscheinen dir die Sorgen ja auf einmal auch wieder kleiner. Also das erdet enorm. Und das ist vielleicht so ein bisschen
so drastisch. Eine Nahtoderfahrung. Ja,
genau, aber das hat mir damals tatsächlich geholfen, nochmal so ein bisschen einen Cut auch zu machen.
Das ist super spannend. Miriam, jetzt hattest du das auch schon ein paar Mal gesagt, ihr seid mit dem HR im Board, was ich total cool finde, also wirklich cool, weil ich das so selten höre und weil ich früher in meiner Angestelltenzeit mir das so häufig gewünscht habe, dass HR im Board ist, um mehr Mitspracherecht zu haben und wirklich um mehr Schlagkraft zu haben, sich für Mitarbeitende auch einzusetzen, ne, und so weiter und so fort. Bei euch ist es so. Würdest du sagen, dass es eine Krise braucht, damit HR im Board stattfindet, oder wie kann es noch funktionieren?
Also erstmal bin ich voll deiner Meinung. HR sollte im Management-Team sein. Und es wird ja auch so krass eingefordert. Also es heißt ja ständig, HR braucht den Seat at the Table. Ich sehe es aber so ein bisschen differenzierter. Ich finde halt, man muss auch akzeptieren, dass man diesen Platz nicht einfach so geschenkt bekommt. Man muss ihn sich schon auch verdienen. Und das geht eben nur, wenn man wirklich einen echten Mehrwert generiert. Also wenn man irgendwie zeigt, man versteht das Business und man hat wirklich auch einen Impact. Und ich glaube nicht, dass es dafür erst eine Krise braucht, aber es kann helfen. Und ich muss ehrlich sein, also als ich das People-Team oder damals noch HR-Team bei Westwing übernommen habe, hingen wir noch im Finance-Bereich. Also mein Vorgänger hat noch an unserem CFO berichtet und war nicht Teil des Executive Teams. Mhm. Und als mir die Rolle angeboten wurde, habe ich immer sofort gesagt, ich möchte das ändern und ich werde alles dran legen, zu beweisen, dass das Sinn macht, HR im Board vertreten zu haben. Aber unser damaliger CEO hat auch ganz klar und fair gesagt, okay, du bekommst die Chance, aber du musst natürlich erstmal auch beweisen, dass das Sinn macht. Und ja, cool. Da kann ich schon ehrlich auch zugeben, die Krise hat das brutal beschleunigt. Also, dass da Corona kam und ich dann die Chance hatte, natürlich irgendwie von einem Tag auf den anderen eine Policy zu entwickeln, wie wir jetzt neu arbeiten, sicherzustellen, dass die Leute aus dem Homeoffice irgendwie alles haben, was sie brauchen, da das Team zusammenzuhalten und so weiter. Das war halt ein Feuerwerk an Initiativen und eben wirklich auch an Sachen, die einen Impact haben. Also da ging es ja plötzlich nicht mehr irgendwie um nette Employer-Branding-Kampagnen oder irgendwelche netten Benefits, sondern wirklich um so ganz konkrete unternehmerische Fragen. Und da konnten wir einfach enorm zeigen, was HR wirklich kann.
Ja, super.
Nicht nur so als Feel-Good-Abteilung, sondern wirklich als Anker in dieser Krise. Und ich glaube, ich bin mir sicher, dass wir das sonst sicherlich auch hinbekommen hätten bei Westwing durch den Impact, den wir haben. Aber es ging schon schneller. Und deswegen, ich glaube generell auch jetzt in der aktuellen Situation, natürlich muss man fordern und sollte für diesen Platz kämpfen, aber man muss eben auch sicherstellen, dass man wirklich auch den Impact generiert. Also HR darf nie Selbstzweck sein. Ich habe wirklich so dieses Verständnis mit meinem Team, wir sind Business Enabler. Wir sind erfolgreich, wenn das Unternehmen erfolgreich ist und dafür müssen wir das Business eben auch erstmal verstehen.
Ja, und das ist ganz, ganz spannend, ne? Weil natürlich im wirtschaftlichen Kontext immer auch Wirtschaft mitgedacht werden muss, ohne die Menschlichkeit irgendwie hinten runterfallen zu lassen. Und ich glaube, das ist auch die Diskussion, die wir in dem Kontext oft führen, weil viele Unternehmen eben dann die Menschlichkeit hinten runterfallen lassen und denen geht es dann nur um die Wirtschaft, zumindest fühlen das viele Mitarbeitende. Und ich glaube, da dann irgendwie so diesen schmalen Grat zu managen, das ist so die große Herausforderung. Jetzt haben wir über die Layoffs gesprochen und ich habe mich gefragt, glaubst du denn auch in dem Kontext, dass es eine moralische Mindestverantwortung von Unternehmen geben sollte, beispielsweise im Kontext von Kündigungen? Oder endet Verantwortung von einem Unternehmen tatsächlich dort, wo die Zahlen es verlangen? Also ja, ne, wenn man jetzt sagt, also wirtschaftlich läuft es nicht, deswegen müssen wir jetzt kündigen, ist das, also hört da die Moral dann auf oder wie bekommt man das irgendwie da noch zusammengelegt?
Ja. Also ich glaube nicht, dass Moral und Zahlen Gegensätze sind, aber ich bin natürlich auch realistisch. Also klar, Unternehmen sind keine Wohltätigkeitsorganisationen. Wenn das Geschäftsmodell nicht trägt, dann hilft die größte moralische Haltung niemanden, wenn am Ende dann alle ihren Job verlieren. Aber deswegen, ich finde das Stichwort, was du gesagt hast, total gut, moralische Mindestverantwortung, denn die gibt es für mich absolut und die beginnt schon lange vor den Kündigungen. Die beginnt ja irgendwo auch bei einer ehrlichen Planung, bei vorsichtigem Hiring in solchen Boomphasen. Und da muss ich rückblickend sagen, da waren wir nicht vorsichtig genug, aber das ist die Verantwortung, die wir jetzt auch going forward tragen, was für mich wirklich eine harte Lektion war, vorsichtig zu sein in der Personalplanung. Wirklich sich zu fragen, stellen wir gerade nachhaltig ein, lassen wir uns zu sehr vom Markt treiben. Und ich muss wirklich sagen, viele moralische Dilemmata entstehen dann, weil irgendwie zuerst mal zu optimistisch geplant wurde. Und dann ist natürlich auch die Art und Weise, wie gehe ich dann mit den Layoffs um? Und auch da sehe ich diese moralische Verantwortung. Also wirklich drei Ebenen von Verantwortung. Also ganz klar die Begründung, die Fairness, die Transparenz. Und das ist eben wirklich der unbequeme Teil. Und da sehe ich halt leider, dass viele Unternehmen in diesem Wie setzen wir die harten Entscheidungen um, dann am Ende doch viele Fehler machen.
Ja, genau, weil am Ende, ich glaube, du hast total recht, ne, dass solche Dinge passieren wie Kündigungen, das wissen wir, das merken wir auch mit der Inflation, haben wir das wieder gemerkt, ne? Es ist so der zweite Schwall nach Covid irgendwie gefühlt. Aber auch da geht es ja vielmehr um die Würde der Menschen, also wie die behandelt werden, wie wird, ne, wie, genau wie du es sagst, wie genau wird mit jemandem umgegangen? Wird einfach nur gesagt, so, du bist raus und schön, dass du 10 Jahre hier warst, interessiert uns nicht mehr, ciao, oder ne, bekommt man noch irgendwie ein Paket, wird man trotzdem noch in irgendwelche Tätigkeiten oder Aktionen involviert, bekommt man vielleicht auch noch irgendwie so ein, hat man noch, also darf man noch Teil der Community sein? Auch das ist ja für viele wichtig. Gerade Mitarbeitende, die zum Beispiel lange in einem Unternehmen sind, ne? Und das finde ich ganz, ganz spannend, dass ihr da auf jeden Fall einen Fokus hattet. Und was du gerade sagst, danke für den Impuls, das finde ich richtig gut, dass man aus Konsequenzen lernt. Also ihr musstet etwas tun und habt daraus einen Schluss gezogen und euer Businessmodell im Prinzip anhand dieser Erlebnisse neu angepasst. Und das ist, glaube ich, der Kern. Das ist das, was total rechtfertigt, dass eben auch schwierige Entscheidungen getroffen werden müssen, aber sie vielleicht in Zukunft milder ausfallen würden.
Ja, das ist ja wirklich auch unternehmerische Reife. Also wirklich aus Fehlern der Vergangenheit zu lernen. Für mich ist es auch eine Reife, die ich jetzt auch als Person mitnehmen werde. Also auch wenn ich eines Tages nicht mehr bei Westwing sein sollte, auch in jedem anderen Unternehmen wäre mein Anspruch eben wirklich immer zu hinterfragen, brauchen wir hier zusätzlichen Headcount? Und das auch wirklich langfristig. Also der größte Fehler ist ja auch in so Layoffs, dass man so tut, als wäre das nur ein Prozess. Das ist kein Prozess, das ist ein Einschnitt im Leben von Menschen. Und genau so sollte man ihn behandeln. Und deswegen eben wirklich auch der Anspruch, das zu vermeiden, wenn es irgendwie möglich ist, aber dann auch sich früh genug Fehlentscheidungen zu stellen. Und ich glaube, das ist was wir sehr gut gemacht haben. Wir waren ein bisschen ahead of the curve. Es gab ja wahnsinnig viele Firmen, die 2022, 2023 gestruggelt haben und dann auch Leute gehen lassen mussten. Wir waren mit die Ersten, die diese Entscheidung getroffen haben. Und das haben wir aus einer Situation heraus getan, mit Weitsicht, als wir unserem Team aber wirklich auch noch ein faires Package bieten konnten und nicht aus der Not heraus, kurz vor knapp.
Ja, super.
Und ich glaube, sowas ist eben auch total wichtig. Und dann genau wie du sagst, das Wie, also wirklich mit Respekt, mit Würde und mit ganz viel Transparenz.
Ja. Miriam, wir sind jetzt fast am Ende und ich würde dir gerne noch 2 Fragen stellen. Und zwar habe ich mich gefragt, mit all dem, was wir jetzt schon so besprochen haben, gab es denn in deinem Leben mal eine Entscheidung, die du treffen musstest, die sich in dem Moment falsch angefühlt hat und rückblickend aber eine ganz wichtige Entscheidung für dich war? Kannst du dich da an irgendwas erinnern?
Ja, definitiv. Ich glaube aber, die Entscheidung vielleicht dann mit der größten Auswirkung für mich war tatsächlich Ja zu sagen zur Rolle als Personalleitung. Also ich weiß noch ganz genau dieser Moment, als unser damaliger CEO, der Stefan, mich gefragt hat. Das wirkte so absurd und surreal. Und natürlich hatte ich da Bock drauf, aber alles in mir hat geschrien, nein, mach's auf gar keinen Fall, du kannst da nur scheitern. Du wirst dich total blamieren, du bist noch nicht so weit. Aber was rückblickend so wichtig war, ich habe damals verstanden, dass man sich wahrscheinlich nie komplett bereit fühlen wird für den nächsten Schritt. Und ja, Verantwortung wächst mit einem. Und es war echt cool, weil ich da sehr offen auch mit Stefan drüber sprechen konnte, dass ich dieses Imposter-Syndrom habe und dass ich Angst davor habe zu scheitern. Und er hat mir aber eben auch gesagt, ja, hey, ich würde dir die Rolle nicht anbieten, wenn ich nicht dran glauben würde, dass du das kannst. Und jetzt musst du dir überlegen, wie viel du auf meine Meinung gibst.
Ja, stimmt.
Aber ich bin der CEO von Westwing, also ich würde viel drauf geben. Und es war voll schön. Also manchmal brauchst du ja auch einfach Menschen, die an dich glauben, noch bevor du selbst an dich glaubst. Und das war so cool, weil ich dann in die Rolle reingekommen bin. Und natürlich, ich konnte nicht alles, aber ich bin in die Rolle reingewachsen. Aber ja auch nur, weil ich sie angenommen habe. Und natürlich gab es dann Momente von Zweifel, von Überforderung, von was mache ich hier eigentlich? Aber genau diese Stretch-Zone hat mich unglaublich wachsen lassen. Und genau, also in dem Moment fühlt es sich falsch an, weil es sich einfach unsicher anfühlt. Aber rückblickend war es wahrscheinlich die wichtigste Entscheidung meiner Karriere.
Ja, voll. Wie heißt es so schön? Wachstum beginnt am Rande der Komfortzone oder so, ne? Also
ja,
oder zumindest
genau.
Außerhalb der Komfortzone. Das passt so schön. Und du hast so einen schönen Satz gerade gesagt. Verantwortung wächst mit einem. Das ist eigentlich auch, finde ich, das, was man so Menschen, die das hören und vielleicht in einer ähnlichen Situation sind, mitgeben kann. Ne? Du wirst dich nie bereit dafür fühlen. Wann tut man das schon? Aber wenn man wachsen möchte und weiterkommen möchte, dann kann man nur außerhalb seiner Komfortzone weitermachen. Es geht fast gar nicht anders, oder?
Ja, total. Also deswegen kann ich jedem auch nur dazu raten, immer wieder aus der Komfortzone rauszugehen. Oder ich bin auch bekannt als Führungskraft, meine Direct Reports da immer wieder dezent rauszuschubsen, so ein bisschen.
Ja.
Aber das ist halt einfach wirklich der Moment, wo wir am meisten lernen, wenn wir es trauen, ja, über die eigenen Grenzen rauszugehen.
Ja, das ist schön. Und eine letzte Frage noch. Woran hältst du dich fest, wenn die Komplexität der Welt schwerer wird, Miriam? Ich finde, das ist so eine Frage, die müssen wir uns alle mal stellen. Und mich freut das zu hören, was du dazu zu sagen hast.
Ja, also gerade in der aktuellen Zeit, glaube ich, so wichtig, da seine Anker zu haben. Woran halte ich mich fest? Ich glaube, das Erste sind so meine Prinzipien einfach. Also Klarheit, Verantwortung, Respekt. Das hilft mir total. Ich finde, Komplexität wird wirklich erträglicher, wenn man sich auf seine eigenen Werte besinnt. Ja. Und gerade eben, wenn diese Komplexität eben auch dazu führt, dass man sich Situationen stellen muss, die wirklich schwierig sind, dann immer wieder zurückzugehen zu sich und seinen Prinzipien, das ist so viel wert. Und das andere sind einfach Menschen. Also ich bin kein Lone Wolf. Ich habe sowohl beruflich als auch privat ein super enges Netzwerk. Also ich finde es toll, eben auch Sparring-Partner zu haben. Ich spreche ganz viel mit anderen Personalern, aber jetzt auch so zum Beispiel aus der LinkedIn-Bubble. Ich finde es so wertvoll, in den Austausch zu gehen. Also ich erinnere mich zum Beispiel an unseren Spaziergang in Berlin. Das hat mir auch total viel gegeben, dieser Austausch. Und da auch sich verletzlich zu zeigen, also auch mal zu sagen, hey, ich bin gerade irgendwie unsicher, wie würdest du das angehen? Das hilft mir extrem. Aber dann eben auch privat, also auch so wichtig für mich, Zeit mit Familie und Freunden zu verbringen, die absolut gar nichts mit meinem Job zu tun haben. Meine Eltern, die glaube ich immer noch nicht so ganz verstehen, was ich da eigentlich mache.
Das finde ich überall. Das ist immer so lustig.
So süß. Und das erdet mich aber extrem. Und genau, also dann natürlich auch irgendwie Hobbys da drumrum. Also ich liebe es, irgendwie so lange Spaziergänge zu machen, meinen Sport. Und wie gesagt, eben, wenn es ganz extrem wird, dann auch mal einen Fallschirmsprung.
Ja, voll. Ich finde das total toll. Das hört sich nach ganz viel Balance an und ich glaube, genau darauf kommt es an, ne? Also auch, was du sagst, so irgendwie, dass man so einen privaten Rückhalt hat, das finde ich auch immer ganz, ganz wichtig, weil du da dich so total auf dich besinnen kannst. Die Menschen in deinem privaten Kosmos, die kennen dich als Mensch, wie du leibst und lebst, ne? Du musst dich nicht verstellen, du kannst dich verletzlich zeigen. Aber auch das, diese Verletzlichkeit oder die Verletzbarkeit im Kontext von zum Beispiel seiner Bubble zu öffnen, auch das finde ich wichtig, weil dadurch erlauben wir uns ja auch im Arbeiten mehr Menschlichkeit, ne?
Ja.
Und ich finde, was ich immer sage dazu, und das finde ich so unglaublich wichtig, und das habe ich auch in unserem Gespräch gemerkt, dadurch, dass man sich verletzbar zeigt, öffnest du eine andere Verbindung zueinander, ne? Weil du Vertrauen aufbaust, weil du psychologische Sicherheit herstellst. Und das sind ja eigentlich die Faktoren, wie Menschen wirklich florieren, wie wir wirklich unsere Potenziale entfalten können. Und ich finde das so kraftvoll und unglaublich schön, dass du das auch benennst, weil das ist etwas, was einige Menschen wie du total natürlicherweise machen und andere müssen sich das hart erarbeiten oder nicht hart erarbeiten, aber irgendwie so, die brauchen ganz viel Kraft und Mut, um da so hinzukommen. Und ich glaube, dass das der Gamechanger ist, dass der ganz, ganz viel in Verbindung zu Menschen verändern kann.
Ja. Das war für mich aber auch eine Lektion. Also es war nicht immer so, dass ich mich so leicht geöffnet habe. Es ist total gut, dass du es ansprichst. Ich dachte früher auch, ich muss alles mit mir allein ausmachen. Ich muss alles irgendwie auf meinen Schultern tragen. Als ich da neu war in der Rolle als Personalleitung, wollte ich so der Fels in der Brandung sein, die Starke, die keine Schwäche zulässt. Und das muss ich auf die harte Tour lernen, dass ich muss nicht alles alleine lösen. Also ich habe damals tatsächlich eine stressbedingte Gastritis entwickelt, weil ich so viel alleine getragen habe. Aber dann genau das, was du sagst, dieser Moment, wenn man sich öffnet, auch dem eigenen Team gegenüber und sich verletzlich zeigt, das baut so eine Verbindung auf. Und
glaube ich.
Deswegen ganz toll, dass du das gerade noch so betont hast, weil ich glaube, das ist auch was mich wirklich trägt. Also einfach auch Verletzlichkeit, Nähe zuzulassen und dann einfach auch diese Überzeugung zu haben, es liegt nicht alles auf meinen Schultern. Ich trage wahnsinnig viel Verantwortung, aber ich trage sie nicht allein.
Ja, Das hast du ganz schön gesagt. Das ist ein schönes Schlusswort. Vielen lieben Dank, Miriam, dass du da warst. Ich habe mich unglaublich gefreut. Ich finde deine Impulse wahnsinnig progressiv und sehr nah an der Zeit, in der wir aktuell leben. Das ist etwas, was ich mir auch wünsche. Und mich total über den Austausch gefreut. Dankeschön.
Danke dir, Isabel. Mir hat es auch unglaublich viel Spaß gemacht. Vielen Dank für den Austausch.
Das war schon wieder für heute. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann abonniere meinen Podcast und hinterlasse mir gerne eine Bewertung. Bis zum nächsten Mal. Merci und bye bye.